Ich habe die Ehre, heute euch Ihnen meine Sicht über einen Bibelabschnitt mitzuteilen, in der Hoffnung, dass sie von Gott inspiriert ist. Ich weiß seit ungefähr anderthalb Monaten, dass ich über diesen Abschnitt predigen soll. Das ist im ersten Johannesbrief, im dritten Kapitel. Und ich sagte noch im Hauskreis, ja, ich werde predigen, aber ich hoffe, es ist ja nicht auf Kapitel 3. Ja, ich glaube, ich habe in den letzten 6 Wochen oder 4 Wochen jeden Tag, ich möchte nicht übertreiben, mindestens 2-mal gelesen, manchmal mehr, in dieser Hoffnung, was steckt dahinter? Was kann man aus diesem Bibelabschnitt mal gewinnen? Lass uns mal den zusammen lesen. Ich habe die Fassung vom Schlachter gelesen. Die liegt mir einfach von den deutschen Fassungen, die ich lese. Aber bevor ich das anfange, sollte ich mal vielleicht mal kurz über den Verlauf der letzten Wochen mal ein paar Worte mal rauslassen. Wir sind seit wie viel? 4 Wochen jetzt ungefähr mit diesem Schreiben, mit diesem Brief, eigentlich mehr so eine theologische Abhandlung von Johannes beschäftigt. Und da gab es ja so die Grundmotivation, sage ich immer, das ist für den richtigen Glauben gegen die Irrlehren. Und dieses Schreiben, dieser Brief, diese theologische Abhandlung richtet sich natürlich sowohl an die, die meinen, wissend zu sein, Gnostiker, als auch an diejenigen, die er als seine Kinder bezeichnet, nämlich an Christen. Wobei man sagen muss, Gnostiker hielten sich auch für Christen, nur die dachten, die hätten eine spezielle Interpretation davon. Was da im Einzelnen ist, darüber hat Ramona schon einiges gesagt, David auch. Ich komme ja nicht nochmal drauf zurück. Wer sich da Gedanken über solche Worte macht, was ist ein Gnostiker? Da gibt es in Wikipedia vieles drüber. Unter anderem. Es gibt aber auch sehr schöne Abhandlungen auf der Seite der Deutschen Bibelgesellschaft. Die kann ich ja wärmstens empfehlen, denn da sind ja fundierte, von Christen geschriebene Texte. Ja, wir haben gesehen, Jesus Christus ist gleichzeitig Gott und Mensch. Das war eine wichtige Aussage, die betraf vor allem das Kapitel 1. Was die Nächstenliebe betrifft und die Warnung vor den Antichristen, im Speziellen hat David letzte Woche drüber was erzählt. Und da habe ich mir so aus dem Kapitel 2 diesen kurzen Satz noch mitgenommen. Jeder, der den Vater und den Sohn leugnet, ist ein Antichrist. So steht's drin. Das heißt, es ist mehr so eine geistliche Einstellung drüber. Ja, es gibt auch diese vielen Bücher. Ach, ich war gestern ein bisschen neugierig, aber auch wieder einmal kann ich nichts empfehlen. Im Internet über den Antichristen, über den Antichristen mal eine Suche gestartet. Ich empfehle euch diese Suche nicht. Einfach so. Es ist nicht erbaulich, was da rauskommt, und das hilft uns nicht. Da gibt es ja verschiedene Theorien drüber, wer da sein sollte. Und letzte Woche hat David ein bestimmtes Beispiel, eine bestimmte Person erwähnt, weil über diese Person vor vielen Jahren auch was geschrieben wurde. Es geht um den schwarzen Präsidenten der USA, Obama, und ist schon ein bisschen lustig, weil die allermeisten Christen gar nicht wissen, dass dieser Mann sich 1987 bekehrt hat in einer Kirche in Südchicago. Sein Vater war Moslem, das stimmt, aber eher nicht, glaube ich. Aber dass er nach vorne nach einem Aufruf gegangen ist in einer christlichen Baptistengemeinde im Süden Chicago, 87 dem Aufruf gefolgt ist, Jesus sein Leben gegeben hat und dass er sagt, dass Jesus sein Herr ist, und dass jeder das eigentlich lesen könnte, wenn er es wollte, das scheint niemand zu interessieren. Das müssten wir aber wissen. Das ist einer unserer Brüder und der Leiter des mächtigsten Landes der Welt. Ich finde, das ist eine Rede, ein Erwähnungswert, dass das wichtigste Land der Welt von einem aus einem moslemischen Vater geborenen Mann sich öffentlich zu Jesus bekennt und das auch in Interviews auch weitergibt. Das ist wichtig zu wissen, einfach nehmt das mit, gegen diese ganzen dämlichen Verschwörungstheorien, die man hört. Und wenn ihr Beweise dafür braucht, gibt es viele, da braucht ihr mich nicht dafür. Nur so nebenbei. Heute lesen wir die ersten 10 Verse. Ich lese euch die Fassung aus dem Schlachter, die Schlachterversion aus 2000. Seht, welche eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihn gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich gleich, wie auch er rein ist. Jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, um unsere Sünden hinwegzunehmen und in ihm ist keine Sünde. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Ich lasse mal den Satz ein bisschen nachwirken. Kinder, lasst euch von niemand verführen. Wer die Gerechtigkeit übt, der ist gerecht, gleich wie er gerecht ist. Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. Denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Jeder, der nicht Gerechtigkeit übt, ist nicht aus Gott. Ebenso, wer seinen Bruder nicht liebt. Von meiner Erfahrung aus christlichen Kreisen hat man immer wieder versucht, mir nahezulegen, dass Christen eigentlich so sanftmütig miteinander umgehen sollen. Ich halte den Text nicht für sanftmütig. Ich halte es richtig für ein Aufbatschen von, wenn man so liest und sagt, so, jetzt ist es gelesen, jetzt können wir nach Hause gehen. Ich weiß nicht, wer sich dabei noch wohlfühlt. Also, wer sündigt, ist des Teufels. Ich würde sagen, das spricht uns alle an. Harte Worte. Und deswegen habe ich mir gesagt, das ist wahrscheinlich kein Bibeltext, über den ich gerne mal predigen würde. Weil ich mich da des Teufels eigentlich gar nicht so empfinde. Aber wenn das so steht, gut, lange Rede, kurzer Sinn. Man könnte viele, viele Wochen über diesen Abschnitt reden. Ich habe den in 4 Themenbereichen untergliedert. Die Verse 1 und 2 zusammengelegt unter dem Untertitel Gott, Kind Gottes sein. Ein paar Worte später dazu. Den Vers 3 getrennt habe ich als die tägliche Reinigung bezeichnet. Ich komme auf diese Verse immer wieder zurück. Und die Verse 4 und 5, die werde ich unter Grundlagen des Glaubens und die harten Verse 6 bis 10, Lebensstil eines Christen gegen den Lebensstil eines Nicht-Christen. So. Das Gute ist, wenn man älter wird, wird die Brille immer weniger wichtig. So. Seid ihr noch da? Genieße ich eure volle Aufmerksamkeit? So. Verse 1 und 2, die lese ich nochmal. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm, also Jesus, gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Das Coole ist an dieser Sache, man erkennt an uns, wie Jesus war unspektakulär von seiner äußeren Gestalt her. Der hat sehr spektakuläre Dinge getan. Aber man erkennt an uns, wenn man uns sieht, gar nicht, dass wir Gottes Kinder sind. Ne? Königskinder, Prinzessinnen, sogar die Christen tun sich schwer damit. Wir glänzen ja nicht, diese Glorie, die liegt ja nicht über uns. Und deswegen tun wir uns eigentlich schwer mit dieser Tatsache, dass wir besondere Wesen sind. Gottes Kinder. Also ich meine, das Kind von Bill Gates hat wahrscheinlich allein von den Räumlichkeiten und vom Privatjet und vom Bankkonto und so weiter ein anderes Gefühl von Selbstverständlichkeit als unser Eins in diesem Raum. Und diese Wahrnehmung, ich muss nicht da warten, bis der Streik gelöst ist, bis ich in Urlaub fahre, sondern ich rufe mal den Piloten an und dann bin ich unterwegs. Das ist schon was anderes. Ne? Wir empfinden uns nicht als Gottes Kinder, obwohl wir, unser Vater wichtiger ist als Bill Gates. Danke, Theo. Ich merke schon, wir tun uns selber schwer damit. Und das beschreibt ja Johannes. Er sagt, ja, an uns erkennt man nichts. So, wir haben nichts Besonderes. Aber es kommt der Tag, an dem wir ihn sehen werden, wer ist. Dann sind wir nicht mehr gebunden an Raum und Zeit. Auch nicht an elektrischen Stühlen. Das ist wichtig. Dass wir das wissen. Da altern wir nicht mehr, verlieren die Haare nicht mehr. Finde ich cool. Ja, wir altern nicht, wir werden nicht mehr krank. Ich muss nicht mehr wie diese Woche da flach liegen wegen einer dämlichen Allergie. Sondern wir werden so sein, wie er ist. Wenn man das Kapitel weiterliest, Kapitel 4 im Vers 17, ich greife vor, da ist nämlich ein Satz drin. Wir sind präsent. So wie er ist, so sind wir in dieser Welt. So wie er, Jesus ist, sind wir in dieser Welt. Es heißt also, von der äußeren Gestalt her sind wir vielleicht nicht so fantastisch. Aber das göttliche Wesen, was er eigentlich darstellt und ist, was in uns lebt, Römer 5,5, das ist Realität. Das heißt, heute sieht man vielleicht nicht unsere Göttlichkeit, aber wir sind nicht weniger göttlich. Wir müssen es nur glauben. Ja, ich weiß, ich predige mir selber. Denn das Problem habe ich auch, speziell wenn ich krank bin. Und sage, so wie du bist, so bin ich auch. Und ich fühle mich krank, aber du bist nicht krank. Und deswegen müsst du wahrscheinlich gesund sein. Vers 3 sagt, und jeder, der die Hoffnung hat auf ihn, Jesus, der reinigt sich, wie auch er rein ist. So, da sind ja so diese Verse, mit denen ich so richtig grundsätzlich ein Problem habe. Wir sind doch durch das Blut Jesu rein gewaschen von allen Sünden. Stimmt's? Wer also die Hoffnung hat, also wir seine Kinder, was müssen wir noch reinigen, wenn wir sowieso schon rein sind? Was gibt's denn da so reinigen? Aber das Fantastische ist an der Bibel, für jede Frage gibt es eine Antwort. Oder zumindest für viele Fragen. Ich habe noch viele unbeantwortete Fragen. Aber für diese gibt es zumindest etwas, was für mich eine Antwort aussieht. Wer diese Hoffnung hat auf ihn, auf Jesus Christus, der reinigt sich, so wie er rein ist. Ihr kennt ja diese Geschichte, hoffe ich, für die Bibelkundigen. Ansonsten, es gibt ja im Johannesbrief, also vom selben Verfasser, aber dieses Mal das Evangelium, gibt es im Johannesbrief diese Episode mit der Fußwaschung. Jesus wäscht die Füße seiner Jünger. Das ist ja schon was Mächtiges, wenn der Herr selber, der Rabbiner, ja, sein Gewand aussieht, Tuch um die Ellenbündel, da kommen bei mir so Kopfkino, hat er Sixpacks gehabt, der Jesus oder nicht, ist ja nicht wichtig. Weil das sind so Dinge, die laufen bei mir so im Kopf drin, Gott muss ja so richtig im Nackenzustand so ein Kerl sein. Und Jesus wäscht die Füße seiner Kinder und einer dieser Petrus, der sagt, hey, was machst du denn da? Doch, du bist, sagst, das geht doch nicht. Er sagt, doch, muss ich. Und er wäscht die Füße seiner Kinder, seine Jünger, seine geistlichen Kinder sind das. Und Petrus versteht irgendwann doch, dass es wichtig ist, dass er die Füße wäscht. Er sagt, ja, dann musst du mich ja ganz waschen. Jesus antwortet ihm, wer schon gebadet worden ist, der ist rein. Dem braucht man nur noch die Füße zu waschen. Das war mir Klick gemacht. Wir sind gebadet. Wir sind rein. Ab und zu haben wir schmutzige Füße. Die dürfen wir waschen. Soweit die Analogie. Jetzt ist die Frage, wie wäscht man seine Füße? Geistlich. Ja, man hat ja so diese Ausdrücke da. Man schmeißt so die theologischen Worthülsen. Ja, ich habe verstanden. Jetzt gehe ich nach Hause und weiche mal geistlich meine Füße. So, wie macht man das denn jetzt? Was macht uns geistlich schmutzig? Diese Umwelteinflüsse, dieses all was wir hören, was wir sehen, was Menschen uns faktisch als ihre Weltanschauung mitverkaufen. Das macht uns unsicher, das lenkt uns vom richtigen Pfad ab. Für mich ist die einzige Referenz, um sauber zu bleiben, das Wort Gottes. Jesus selbst hat es auch so gesagt. Sein Wort macht uns rein. Im Johannesevangelium gibt es im Kapitel 15 eine Abhandlung über den Wein und die Weinreben. Und da sagt er in diesem Kapitel, im Vers 3, ihr seid schon rein, ihr seid aufgrund des Wortes, das ich, Jesus, euch verkündet habe, rein. Deswegen empfehle ich wärmstens die Bibel, egal in welcher Fassung, egal in welcher Form, mit Ledereinband oder so, nicht als Deko für die Besucher da im Schrank zu haben im Wohnzimmer, sondern daraus das zu fischen, was wir brauchen für unser tägliches Leben. Die Bibel ist die Grundlage des Alltags. Wer sich mit diesem Wort von Gott inspiriert, nicht persönlich befasst, er wird verrecken. Ich habe es mit meinen eigenen Worten gesagt, aber so steht es in der Bibel. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Da Jesus sichtbar für meine Sinne nicht da ist, aber sein Wort verfügbar ist, frei verfügbar, in allen erdenklichen Sprachen in diesem Land, ist es unverständlich, dass ein Christ sich nicht wappnet mit dem Werkzeug, was Gott ihm zur Verfügung gestellt hat. Oder? Ich hatte eigentlich gestern Amen aus der Gemeinde gewartet. Ich bin nicht dabei, euch jetzt klein zu reden. Nein, ich bin dabei, uns und mir zu erzählen, was Gott eigentlich uns gegeben hat. Mittlerweile schleppe ich, glaube ich, ungefähr 877 Bibeln, auch in Sprachen, die ich gar nicht kenne, in so einer kleinen Mappe. 5 Zoll Bildschirm, 877 Bibel drin. Ich bin begeistert. Aber es nützt mir nicht, sie zu haben, wenn ich mindestens eine von denen nicht lese. Oder? Jetzt sagt ihr Amen, oder? Danke. Da sind wir einer Meinung. Also, wir waschen uns, indem wir unsere Gedanken reinwaschen. Wir sind von der Seele her rein. Jesus hat uns am Kreuz endgültig gebadet. Aber täglich müssen wir uns wieder einordnen. Vers 4 und 5. Jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Das ist, denke ich, selbsterklärend. Ihr wisst, dass er erschienen ist, um unsere Sünden hinwegzunehmen und in ihm ist keine Sünde. Ja, Gott ist gegen Sünde. Und es gibt auch da nicht zu beschönigen. Fakt ist, wir Christen unterscheiden uns von Nichtchristen nicht darin, dass wir nicht sündigen. Ich wiederhole den Satz. Wir Christen unterscheiden uns nicht von denjenigen, die keine Christen sind, weil wir nicht sündigen. Also die Handlung des Nichtsündigen ist ja nicht unser Merkmal. Daran erkennt man uns nicht, weil wir leider auch, genauso wie Nichtchristen, sündigen. Es gibt aber einen gewaltigen Unterschied. Der Christ freut sich nicht, wenn er erkennt, dass er gesündigt hat, sondern er bereut sein Handeln. Das ist extrem wichtig. Und deswegen kehren wir um von dem, was wir falsch tun, Buße, und versuchen, das nicht zu wiederholen. Das ist wichtig. Denn nicht Christ, ich brauche ja nur meine Kollegen zu sehen, da weiß ich, was es ist, wenn Fremdgehen normal ist, wenn die Steuererklärung zu manipulieren normal ist, dass man sich sogar dass man sich gegenseitig lobt, wie viel hast du rausgeholt? Wenn falsch handeln normal ist, weil das Gewissen einen gar nicht mehr dahin führt, wo es eigentlich stehen sollte, dann ist man nicht nur einer, der sündigt, sondern man ist ein Sünder. Und das ist wichtig zu wissen, dass wir Christen keine Sünder sind. Und das ist sowas von wichtig. Das muss ich nochmal wiederholen. Wir sind Gottes Kinder, wir sind keine Sünder. Diese Identität müssen wir, obwohl wir das alle wissen, immer wieder hören. Und ich bestehe darauf, wir sind nicht perfekt, wir sündigen. Aber mein Papa, da ist Gott, mein Bruder, da ist Jesus, ich sage mein stellvertretend für alle Neugeborenen in diesem Raum, aber wir sind keine Sünder. Ich habe ein Halleluja erwartet. Aber da guckt man mich so ein bisschen so ungläubig. Was traut er sich da zu sagen? Nee, Jesus selbst beschreibt uns als seine, ich meine, es ist nicht von mir. Er sagt so, wie wir sind. So wie er ist, so sind wir in dieser Welt. Das steht ja drin. Ich finde das fantastisch. Jesus Christus hat unsere Sünden getilgt. Vers 6 und 10. Jetzt wird's haarig. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Das entnehme ich aus dem Vers 6. Aus dem Vers 8 entnehme ich, wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel. Aus dem Vers 9. Jeder, der aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde. Vers 10. Jeder, der nicht die Gerechtigkeit übt, ist nichts aus Gott. Wer seinen Bruder nicht liebt, ebenso. So, jetzt kann ich sagen, ich setze mich wieder hin, die Predigt ist beendet, viel Spaß. Ich denke, da beim Feedback käme, lass euch gerne, du hast was Wichtiges vergessen. Und das hat mich am meisten beschäftigt. Ich habe vorhin erzählt, wir alle sind Sünder. Aber im Vers 6, und das ist ja so anstrengend, da musste ich ja wieder zu diesem Bibelkurs zurückgreifen, und zu diesen ganzen theologischen Abhandlungen, dann kommt man wieder zurück zum Griechischen und dann zu diesen ganzen komplizierten grammatischen Vorstellungen. Und da steht drin, ihr kennt das doch aus dem Englischen auch, es steht ja dieses kontinuierliche Gegenwart. Das ist eine Aktion, die noch andauert und doch nicht beendet ist. Ja, kontinuierliche Gegenwart. Wer sündigt. Wer einen Lebensstil der Sünde hat, wer sündigend lebt, der ist nicht von Gott. Ich wiederhole, wenn Sünde unser Lebensstil ist, wenn Sünden praktizieren uns sehr täglich Brot ist, können wir nicht behaupten, dass wir neu geboren sind. Und das finde ich auch, das ist wahr. Ein Christ versucht gerade, das nicht mehr zu tun. Einer, der da drin lebt, der da drin badet, der ist kein Christ. Kann man sagen. Ja, wir Christen sündigen, habe ich ja vorhin erzählt. Aber das ist ja nicht unser Lebensstil. Das ist nicht unser Lebensstil. Wer also sündigend lebt, wer die Sünde als sein, wie sagt man das denn, als sein Begleiter hat, der ist derjenige, von dem hier die Rede ist. Ich lese dann den Vers 6 so, da ich sagen würde, der Vers 6 beschreibt einen kontinuierlichen Prozess in der Gegenwart. Wer also einen von Sünden belasteten Lebensstil pflegt, der hat Gott nicht gesehen, der hat Jesus nicht gesehen und der hat ihn nicht erkannt. Gleichermaßen in Vers 8, wer Sünde tut, das heißt, wer kontinuierlich Sünde praktiziert, der ist vom Teufel. Es ist wichtig, dass man das weiß. Sonst ist man ein bisschen irritiert. Das hat mich 4 Wochen gekostet, was ihr jetzt in 3 Minuten bekommt. Ja, und ich bin Gott dankbar dafür, dass ich ruhig schlafen darf, obwohl ich nicht perfekt bin, weil sein Wort manchmal hart ist. Und er sagt, wir dürfen, wie wir sind, erkennen, dass trotz unserer Fehler wir nicht hier gemeint sind. Dafür bin ich Gott dankbar. Im Vers 9, jeder, der aus Gott geboren ist, pflegt keinen von Sünden belasteten Lebensstil. Denn dann muss man sich richtig fragen, ob Gottes Geist in ihm wohnt. Denn der Geist Gottes ist uns gegeben worden, um uns in die Wahrheit zu führen. Und wenn wir behaupten, dass wir Gottes Geist haben, müsste unser Gewissen, geprägt von Gottes Geist, erkennen, was richtig und was falsch ist. Einverstanden? Also würden wir grundsätzlich nicht sagen, ich mag die Sünde, ich finde sie cool und ich labe mich darin. Oder? Finde ich cool. Ich fasse also zusammen. Wir haben in Jesus Christus Vergebung der Sünden erhalten. Halleluja! Hey, ich find's cool. Deswegen bin ich hier. Mein Weg war lang. Es haben viele Leute für mich gebetet und endlich habe ich irgendwann kapiert, was es heißt, Gottes Kind zu sein. Hey, wisst ihr was? Woran ich gemerkt habe, dass ich Christ geworden bin? Die Angst, mein ständiger Begleiter, ist gefallen. Die, die das nicht kennen, die begreifen das nicht. Für mich, als Gott mir das weggenommen hat, ich habe nicht gesagt, hey, nimm mir das weg. Ich habe festgestellt, er hat mich frei gemacht. Das ist das. Dieser Gott, der Geschenke gibt, über weit über das, was wir überhaupt erbeten. Das ist unser Vater. Jesus Christus hat uns Vergebung der Sünden geschenkt. Wir werden einmal so verwandelt sein wie er. Ja, Joachim? Wir werden so sein wie er. Kein Heuschnupfen mehr. Ja. Kein Wehwehchen mehr, nix. Haare auf dem Kopf bis zum Abwinken. Ich werde sie so lang tragen. Ich hatte sie schon mal so lang. Ich habe sogar Fotos davon. Die Erinnerung, Herr, schenk mir meine Haare zurück. Zumindest sie, die oben weg sind. Ist sie nicht wichtig? Nein. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Das Wort Gottes aus der Bibel ist ein notwendiges Mittel zur täglichen Reinigung. Obwohl wir ab und an sündigen, sind wir keine Sünder mehr, sondern Kinder Gottes. Weil Jesus Christus uns frei vom Zustand der Sünde gekauft hat. Das Leben von Christen orientiert sich nicht nach Sünden, sondern nach Gott. Halleluja. So. Ich hoffe, ich habe mit diesem Kommentar zu diesen Versen einiges für euch und für mich klargestellt und wünsche euch für den Rest der Woche Gottes Segen.